Hoppala, liebe Menschen da draußen, da habt ihr gedacht so, ah, heute kommen wir mal drum rum. Nein, denn ein Hoppala passiert auch den Besten unter uns und deswegen gibt es diesen Podcast, in dem wir genau davon berichten, von unseren Hoppala-Momenten, den kleinen Scheiterpunkten des Lebens und idealerweise auch, was man so draus gelernt hat. Das ist die Idee dieses Podcasts. Ich darf euch begrüßen zu einer weiteren Folge, die dieses Mal also mich in eine ganz exponierte Lage bringt, mein Name ist Dom Schott übrigens, für alle, die frisch hier sind, exponierte Lage, kulinarisch, aber auch gesellschaftlich, da werden wir heute drüber sprechen. Vorher aber möchte ich die Person vorstellen, die eingeladen wurde, nicht nur mit mir darüber zu diskutieren, sondern auch Zeitzeuge und Augenzeuge zu sein dieser öffentlichen Dekonstruktion meiner selbst. Und damit Lutz Pautke, hallo.
Hallo Dom, ich habe dir in unserem kleinen Vorgespräch / Chat schon gesagt, dass ich mir bisher noch überhaupt nichts vorstellen kann, in was das führen soll, in welche Richtung, und habe ja schon noch diesen sensationellen Witz gemacht. Ja, und am Ende habe ich einfach nur dieses Nudelwasser nicht gesalzen. Ich glaube, dahin, es wäre witzig, wenn es jetzt genauso kommen würde, aber ich glaube nicht. Ich hatte diese Woche, das wollte ich kurz erzählen, ich hatte ein... Was war das? Es war kein Erlebnis, Ereignis. Wir hatten einen Firmenausflug, ein Team-Event.
Schon wieder?
Ja, einmal im Quartal machen wir das. Oh. Und waren bei Dialog im Dunkeln. Und ich weiß nicht, sagt ihr das was?
Mir liegen so viele Witze auf der Zunge. Ich kann mich nicht entscheiden. Deswegen sage ich einfach, nee, ich war noch nie dort.
Okay, das ist auf jeden Fall ein es ist, ich nenne es jetzt einfach mal Erlebnismuseum. Das heißt, man soll da rangeführt werden, wie es ist, blind zu sein. Oh. Das heißt, Dialog im Dunkeln. Es ist wirklich ein komplett dunkler Raum und nicht so dieses, ja okay, wenn ich mich ganz doll anstrenge, dann erkenne ich schon irgendwelche Silhouetten. Nee, du kannst die Augen aufhaben, du kannst die Augen zuhaben. Das hat überhaupt, das macht keinen Unterschied. Du siehst deine eigene Hand vor Augen nicht und das ist sprichwörtlich, es ist genau der Fall in diesen Räumen dann. Und dann wird man von einer erblindeten Person durch dieses Areal geführt und durch verschiedene Szenarien. Also erst gehst du durch einen simulierten Park sozusagen, wo der Untergrund ein bisschen anders ist und du auch Geräusche wahrnimmst, dann bist du erst, bist du auf der Straße, dann bist du in einer Bar. Und deswegen, das als Einleitung, während wir diese Folge aufnehmen, habe ich eine ganz neue, frische Appreciation für meine Sinne, weil, ja klar, man kann sich das irgendwie vorstellen, dass es richtig scheiße ist, blind zu sein, aber es war wirklich, ich bin da reingegangen und dachte nach 2 Minuten erstmal, ich möchte hier eigentlich sofort wieder raus, weil es halt wirklich, also du hast wirklich nichts gesehen, mit ein bisschen Geduld gewöhnt man sich dann schon irgendwie daran, ja okay, ich sehe jetzt halt einfach nichts, man bekommt auch tatsächlich so einen Blindenstock an die Hand, um sich zu orientieren, und dann war es auch echt eine coole Erfahrung, aber das wollte ich ja als kurzen Aufhänger einfach mal reinwerfen, weil das war schon ein cooles Erlebnis und hätte auch sehr viel Potenzial gehabt für eine Hoppala-Folge. Tatsächlich ist aber alles glatt gegangen und ja, es war faszinierend und gleichzeitig auch beängstigend, muss ich sagen. Deswegen, ich dachte, du hättest das vielleicht schon gemacht. Das ist in Hamburg tatsächlich schon ziemlich lang installiert, dieses Dialog im Dunkeln. Aber bisher habe ich es irgendwie nicht geschafft, dahin zu gehen.
Wie lange dauert da so eine Tour? Weil ich frage, wenn man das ja nicht gewohnt ist, also ich habe auch keine Ahnung, ob es dann genauso anstrengend bleibt, aber ich kann mir vorstellen, wenn man das wirklich gar nicht gewohnt ist, sich so zu bewegen durch den Raum, das ist doch auch sensorisch so anstrengend, weil du bist ja angespannt, du versuchst den Untergrund zu erfüllen. Ich kann mir vorstellen, vielleicht womöglich schon nach einer Viertelstunde bist du doch fertig.
Es geht eine Stunde, aber es passiert auch nicht so viel. Also du gehst wirklich nur durch so 4-5 Räume. Dabei erzählt dann die Person, die dich da durchbegleitet, also man ist so in so Achtergruppen, geht man da durch, die erzählt dann natürlich immer was von, hey, hier könnt ihr euch orientieren und jetzt guckt mal links, ihr seid jetzt gerade in der Küche, was könnt ihr da alles fühlen, und dann also man wirklich auch gut angeleitet. Aber ja, also nach der Stunde, ich war echt froh, als ich da wieder raus war. Trotzdem war es eine coole Erfahrung, aber das ist schon irgendwie komplett crazy, sich das einfach mal nicht nur vorzustellen, sondern wirklich in der Situation zu sein und sich dann zu orientieren. Das war schon Ja, ich habe direkt auch danach gesagt, und da bleibe ich hier jetzt beim ein bisschen Abstand, ich muss es nicht nochmal machen. Also das war eine coole Erfahrung, aber ich fand es auch nicht so, das war schon noch ein bisschen, naja, angsteinflößend ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber ich habe auf jeden Fall Respekt vor dieser Situation, und das war sehr, sehr ungewohnt, logischerweise.
Boah. Abgefahren. Irgendwie themenverwandt, aber doch auch nicht Thema hier dunkle Räume. In der letzten Woche, danke, dass du fragst, habe ich in der Zwischenzeit habe ich angefangen, ein paar Lampen anzubringen.
Oh ja.
Das ist ja, also ich wohne ja in einem Gebäude, aber das klingt dann immer so, als würde ich so hausen. Also in meiner
Turnhalle.
In meiner Wohnung gibt es ganz viele, ich halt's auch nur kurz, liebe Leute, ihr habt schon recht, das ist nicht so spannend, aber ich erzähl's trotzdem kurz. Gibt's ganz viele Anschlüsse aus der Decke, also wirklich überproportional viel, wie ich finde. In dem Raum, in dem ich mich gerade befinde, gibt es 1, 2, 3, 4 Deckenlampenanschlüsse alleine, und dann gibt's noch einen Gang und nochmal einen Gang und so. Und nicht überall hängen Lampen, und ich habe jetzt mal angefangen, das zu ändern, und das ist teilweise gar nicht so einfach, weil es gibt Restriktionen, wie zum Beispiel im Bad. Wie gesagt, ich mach's ganz kurz, weil ich bin aber auch ein bisschen stolz. Im Bad gibt es 2 Lampen, eine überall im Waschbecken, da war bisher nichts, und eine unter der Decke, na klar. Und bei der unter der Deckensituation gab es eine Restriktion, weil wenn man die Tür aufmacht, schwingt die Tür mit dem oberen Teil der Tür unter der Lampe entlang, und weil es kein Altbau ist, hängt diese Lampe einigermaßen tief, und man braucht dann die richtige Lampe, also das richtige Gehäuse, damit die Tür, wenn man sie öffnet, nicht immer dagegen dotzt. So, ich habe ein passendes Modell gefunden und sie montiert. Ich kann es jetzt leider nicht zeigen, weil ist außerhalb der Perspektive unserer Kameras, die wir hier gerade eingeschaltet haben, aber ihr müsst mir glauben, und Lutz auch, nee, dem schicke ich nachher gnadenlos Fotos einfach nur von der Lampe.
Ich hab's doch schon gesehen, oder? Oder war es hat sich noch Lampe. Seit letzter Woche
es gibt
noch was geändert?
Ja,
genau.
Also genau, da bin ich sehr stolz, das habe ich installiert, es ist eine Lampe. Du, Lutz, komm, wir machen das jetzt. Ich schicke dir jetzt live ein Foto, und dann möchte ich kurz eine ehrliche
es passt ja auch
haben.
Passt ja auch zu einer unserer vergangenen Folgen zum Thema Handwerk. Hast du die komplett selber angebracht?
Alles. Also alles
Wahnsinn.
Selber.
Wahnsinn.
Ich weiß nicht, wie ernst.
Nee, sehr ernst.
Okay, pass auf. Ich möchte nämlich noch eine Sache jetzt abfragen. Und zwar, was ist dein erster und vielleicht auch zweiter Gedanke? Ich habe dir soeben ein Foto geschickt in unserem privaten Chat. Erster und zweiter Gedanke. Er hat auf seine Uhr geguckt. Erster und zweiter Gedanke, wenn du das Bild siehst. Mit dem Wissen, das ist die neue Deckenlampe im Bad.
Es gibt doch, gab in den 90er Jahren so Rohre, wo du reingeguckt hast und dann sich das so verändert und gespiegelt hat.
Ja,
ich weiß nicht, wie die Dinger heißen. So ist die Sicht ein bisschen von unten. Sieht aber auch gleichzeitig ein bisschen aus dieser Perspektive wie einer dieser ganz, ganz billigen Alu-Aschenbecher. Weißt du, welche ich meine?
Ja, klar. Natürlich. Ja,
aber es macht ein schönes Licht, glaube ich. Also ich mag Lampen, so eine habe ich auch im Wohnzimmer, die nicht einfach nur leuchtet, sondern dann auch noch so Schattierungen, nenne ich es jetzt einfach mal, wirft. Das finde ich immer, das macht ein sehr angenehmes Licht.
Da hast du ein wichtiges Stichwort genannt, Wohnzimmer. Ich stand nämlich im Bad, guckte mir dieses wunderschöne Licht an, das mich erinnert übrigens an den Ballsaal der Titanic. Ich war nie dort, aber ich habe natürlich den Film gesehen.
Ja.
Und stand dann da und dachte mir, Lutz, also spreche ich mit mir im inneren Monolog, Lutz, das ist doch eine Wohnzimmerlampe.
Wahrscheinlich. Also ich könnte es mir gut vorstellen, dass es eine Wohnzimmerlampe ist. Also ihr müsst euch das so vorstellen, es gibt ja so Lampen, die haben einfach nur einen Lampenschirm, und dann machen die einen Lichtkegel genau unter diesem Lampenschirm, und dann gibt es aber auch geöffnete Lampen, so dass die Glühbirne nicht nur Licht wirft, sondern auch leichte Schattierung, so dass du sozusagen eine, ich nenne es jetzt Maserung an der Decke oder an den Wänden hast. Und so eine Lampe hat Dom sich jetzt ins Badezimmer gebaut. Vielleicht möchte er überproportional viel Zeit in diesem gemütlichen Raum verbringen, ich weiß es nicht, aber ich würde auch sagen, es ist durchaus möglich, dass es eine Wohnzimmerlampe ist.
Oh nein.
Hauptsache Licht. Also ist ja wirklich egal. Hauptsache du sitzt da nicht im Dunkeln, alles andere halb so wild.
Okay, also ich finde die sehr schön. Ich merke aber, wie gesagt, es könnte aus der falschen Raumkategorie gewählt sein, aber ist okay. das ist okay, man kann ja mal ein bisschen crazy sein und ein bisschen was Neues ins Leben reinbringen. Naja, apropos ins Leben reinbringen, ich glaube, wir sind bereit für unser heutiges Thema. Ich habe schon gesagt, beziehungsweise habe ich gar nicht, aber in der Überschrift steht es, heute geht es darum, wie es ist. Nein, ich muss anders anfangen. Heute geht es um ohne Salz kochen. Und man merkt schon, wie ich hier herumhaspele. Es ist ein sensibles Thema, eines, mit dem ich mich tatsächlich in den letzten Wochen, und das meine ich ganz ernst, verstärkt auseinandergesetzt habe, weil ich da einer Sache auf die Schliche gekommen bin, die mich ein bisschen überrascht hat. Ich muss mal so anfangen, koche tatsächlich sehr gerne. Man sollte es nicht meinen, nach wie vor gibt es keine Küche in meiner Wohnung, aber ich arbeite daran, es macht Fortschritte, aber es gibt noch keine. Ich koche sehr gerne. Es ist eine Disziplin, die ich für mich in den letzten Jahren mehr und mehr entdeckt habe. Ich gehörte als Student natürlich zu den Menschen, die fast schon selbstironisch in einer Eigenkarikatur gar nicht gekocht haben, sondern nur so Asiennudeln in die Pfanne und nach 4 Stunden wiederkommen und gucken, ob die Wohnung noch da ist. Oder mit diesen, was ich ganz lange gemacht habe, als Anfang 20-Jähriger, mit diesen, das kennst du bestimmt auch, diese Plastiktuben, in denen schon Teig drin war, in die man dann Milch reingefüllt hat, dann hat man geschüttelt. Und dann schüttete man den Inhalt für Pfannkuchen in die Pfanne.
Ah, okay.
So, genau.
Ich wusste gerade überhaupt nicht, in welche Richtung sich das jetzt entwickelt. Aber ja, das kenne ich tatsächlich auch.
Genau,
Habe ich nie verwendet, aber kenne ich.
Es war Hauptnahrungsmittel einige Zeit lang damals. Genau. Und dann habe ich angefangen, irgendwann zum Ende der Studienzeit mal zu gucken, hey, wie ist das mit dem Kochen? Ich glaube, das könnte auch richtig cool sein. Im Restaurant machen sie es ja auch. Und habe das dann so richtig, also nicht gelernt, aber ich mach's gerne. Und dann hat eine Weile dann auch hier in Hamburg und auch in Berlin noch hatte ich dann HelloFresh. Dann haben sie dir die Sachen quasi gebracht mit Rezepten und dann ist die Hürde noch geringer, selbst zu kochen. Hat mir alles viel Spaß gemacht. Und ich bin jetzt an einem Punkt in meinem Leben, wo ich selbstbewusst sagen würde, wenn ich jemanden kennenlerne oder jemand zu Gast ist und die Person sagt, du, ich hätte heute Lust auf was mit Nudeln und mit Käse, dann würde ich mir zutrauen. Also es hat ein... Naja,
Nudelauflauf zu machen.
Genau. No, wow. Also
wow,
das ist jetzt schon,
wow.
Naja, also jedenfalls, ich traue mir zu, gut zu kochen. Das funktioniert schon alles. Ich bin da ganz normal sozialisiert. Ich bin ein funktionierender, erwachsener Mensch. Außer diese eine Sache. Es gab in meiner Vergangenheit nämlich einen Vorfall und der ist, 10 Jahre womöglich schon her. Also war ich Mitte 20 oder so, da habe ich gekocht. Das war so die Phase, wo ich so mich emanzipiert habe von den Fertiggerichten und wirklich angefangen habe, selber auch zu kochen. Und habe dann in der WG damals noch, glaube ich, ganz viele Leute eingeladen. Und dann kamen die und wow, toll, ich freue mich. Und habe dann da Essen auf den Tisch gestellt. Und das war, glaube ich, das war was Überbackenes. Ist auch gar nicht so wichtig. Auf jeden Fall, es war schon was ich dann auch längere Zeit vorbereitet habe. So. Dann stellte ich das dahin. Menschen machten sich mit den apfelroten Wangen am Tisch bereit, da reinzubeißen. Die Stimmung war fantastisch. Und dann begann sich plötzlich mit den Bissen, die die Leute taten, so ein Gesicht am Tisch breit zu machen in den umstehenden Gesichtern, das mir sagen sollte, oh, das ist versalzen. Und dann habe ich das gesehen an diesem Tisch, es war tatsächlich ein runder Tisch, wie die Menschen mir alle entgegenguckten, liebe Freunde und Freundinnen, und dieses Gesicht hatten von, oh shit, er hat es verkackt. Und diese Szene hat sich auf irgendeine Art und Weise so doll bei mir eingeprägt, dass ich danach, Lutz, bis heute nicht mehr Salz beim Kochen verwendet habe. So.
Und ernsthaft.
Und es geht weiter. Meine Idee war nämlich danach, okay, ich mache das in Zukunft immer so und habe das auch immer so gemacht. Ich koche ohne Salz und stelle das Salz dann zum selber würzen auf den Tisch. Können die Leute selber machen, auch mit dem Pfeffer und so. Kann man selber machen.
Finde ich aber auch gut.
Und jetzt, und da bin ich sehr froh, dass du das sagst, ich habe dieses Gesprächsthema zu verschiedenen Anlässen in den letzten Wochen zufällig, es ergab sich, erzählt. Und dann stellte sich heraus, wir beide, die da so gelassen damit umgehen, gehören zur Minderheit. Mir schlug eine Welle aus Missverständnis, Irritation, womöglich sogar Wut entgegen, dass ich gesagt habe, ich koche ohne Salz. Und mir ist das überhaupt nicht klar gewesen, was für eine Outsider-Position ich damit eingenommen habe. Und deswegen wollte ich hier mal davon erzählen. Das ging sogar so weit, ich war bei einem Dreh in Bielefeld für eine Produktion, wo ich mitmachen durfte. Und jemand von, jetzt darf ich nichts Falsches sagen, ich glaube, einer von den Gästen in dieser Sendung, der ist heute was anderes, der war aber mal Koch. Und dem habe ich auch davon erzählt und er guckte auch so auf diese Art, die mir sagte, der ruft gleich die Polizei. Wenn hier besserer Empfang wäre, hätte der jetzt schon angerufen. Und das wollte ich mal hier reintragen und auch einfach mal fragen, Lutz, ist das so seltsam, ohne Salz zu kochen?
Für mich persönlich ja. Ich habe einen hohen Salzkonsum. Ich finde Salz einfach, das ist, ja, im wahrsten Sinne des Wortes das Salz in der Suppe. Stark. Das sagt man nicht umsonst, weil es ist halt einfach ein krasser Geschmacksträger, genauso wie Fett, weshalb man ja auch mit Öl und so kocht. Ich kann aber den Ansatz total verstehen, dass jeder dann ganz anderes Empfinden hat. Also bei dem Abend, den du da offensichtlich hattest, hatten alle ein ähnliches Empfinden, dass es eindeutig zu viel Salz war. Weshalb ich zum Beispiel, ich koche sehr gerne, wenn ich mal koche für mehr Personen, dann nehme ich gerne Gerichte, die auch so ein bisschen so ein, zwei Tage ziehen können. Das heißt so eine Bolognese oder so. Da mache ich mir dann gerne auch mal die Mühe, dass ich das vorher schon am Tag vorher irgendwie 8 Stunden einkoche, dann über Nacht ziehen lasse und dann 2-3 Stunden, bevor die Gäste kommen, schon mal anfangen, wieder das köcheln zu lassen. Und auch da ist Salz, da gibt es verschiedene Träger, die letztendlich Salz in diese Bolognese bringen. Du packst dann irgendwie noch so Stücke Speckschwarte richtig rein, damit das durchzieht, die du danach wieder rausnimmst, die du nur zum Einkochen nimmst. Trotzdem salze ich immer noch ein bisschen, aber weil eben jeder ein anderes Gefühl dafür hat, was viel ist, was wenig Salz ist, sage ich auch immer dazu, hey, ich habe das jetzt ein bisschen gesalzen, ich werde mir gleich selber noch was rauf tun. Das heißt, auch um diesen bisschen diese Hürde rauszunehmen, weil wenn du irgendwo zu Gast bist und weißt, hey, da hat jetzt jemand 1,5 Tage sowas eingekocht und das Erste, was ich mache, ich greife zum Salzstreuer, kann natürlich auch ein kleiner Affront sein an den Koch, so nach dem Motto, ich vertraue dir da eh nicht, dass es jetzt gut schmeckt, ich muss mir da eh Salz drüber hauen. Da habe ich zum Beispiel gar kein Problem mit, dass ich das dann auch mit dazu sage, ich werde es gleich selber noch mal ein bisschen für mich salzen, also feel free, hab da keine Sorge, dass ich jetzt dann sauer bin, wenn ihr mein Essen nachsalzt. So ganz ohne Salz kochen, ist ja eigentlich gesund. Ich glaube, unser aktueller Gesundheitsminister hat das sogar mal empfohlen und auch schon selber gesagt, Lauterbach, dass er, glaube ich, seit 25 Jahren sein Essen nicht mehr salzt.
Ach, weil, Quatsch.
Ja, weil ein übermäßiger Salzkonsum einfach nicht gesund für den Körper ist. So, wenn man mir jetzt das Salz im Essen verbieten würde, dann würde man mir gleichzeitig ungefähr 25% meiner Lebensfreude rauben. Deswegen, ja, okay, wir werden eh irgendwann sterben, aber dann sterbe ich wenigstens mit einer Pasta, die mir gut geschmeckt hat und nicht irgendwie nach nichts. Von daher ist es bei mir wahrscheinlich so der gute Mittelweg. So ganz ohne Salz nicht, kann aber auch verstehen, dass man erstmal ein bisschen vorsichtiger salzt und dann eben, also das finde ich wirklich überhaupt nicht schlimm, weil du jetzt ja gerade berichtet hast, die Leute waren sehr skeptisch, ja. Als du dann meintest, hey, hier ist das Salz auf dem Tisch, feel free, finde ich nicht, jetzt nicht so schlimm, weil ja, kann ja auch gesundheitliche Gründe haben oder ähnliches, und dann soll halt jeder selber salzen.
Bin froh, dass du das sagst. Ich habe aber direkt Anschlussfragen an dieses Thema. Das ist ja jetzt eines, das ich erstmal bearbeiten muss für mich, nachdem ich irritiert war von den wiederum irritierten Reaktionen auf diese Geschichte. Wenn ich jetzt dir sagen würde, und bitte ehrliche Antwort, weil das kann ja in Zukunft wieder passieren, ich werde nicht ewig ohne Herd leben. Wenn ich jetzt dir sagen würde, Lutz, weil das muss ich offenbar neu einordnen hier, weil ich da mir selbst nicht mehr sicher bin. Wenn ich jetzt sagen würde, Lutz, herzlich willkommen, schön, dass du vorbeikommst zum Essen. Ja, ich habe noch überlegt, ob ich ein Menü nenne.
Essen? Ja.
Naja, und hier ist das Essen.
Essen?
Hier ist das Essen. Hab nicht gesagt, also wenn ich das gar nicht sage, sondern einfach nur, du merkst, es wurde nicht gesalzen und auf dem Tisch steht der Salzstreuer. Würdest du das, also wenn du merkst, der hat gar nicht gesalzen, das als eine, also wir kennen uns jetzt, aber als so eine Nachlässigkeit des Gastgebers oder so eine Egalheit interpretieren? Also kann man damit auch Menschen einfach vor den Kopf stoßen, weil die dann glauben könnten, ey, sag mal, der Kipp hat sich nicht mehr Mühe gegeben? Also ist das eine Option, die Interpretation?
Nee, gut, finde ich nicht. Ich glaube, Salz ist in Deutschland auch in der deutschen Kochkunst vielleicht auch einfach so ein Thema. Ich lehne mich da jetzt weit aus dem Fenster, ohne dass ich irgendwie eine Ahnung habe. Das ist gerade einfach nur so ein Impuls. Wir würzen halt unser Essen. Wenn du jetzt so traditionell deutsches Essen nimmst, da ist ja gefühlt auch nur Salz dran, weil wir wenig Gewürze benutzen. Wenn du jetzt in andere Länder guckst, da ist ja das Essen meistens viel stärker gewürzt, sodass es automatisch auch irgendwie andere Farben hat und sich eben anhand des Gewürzes so ein bisschen auch einfärbt. In Deutschland haben wir gefühlt 3 Gewürze, die wir verwenden. Und das ist irgendwie, weiß ich nicht, Kümmel und keine Ahnung, was wir da noch nutzen. Aber Grundsätzlich ist deutsches Essen wahrscheinlich weniger stark gewürzt, weshalb man dann zum Salz greift, damit es eben stärker schmeckt. Und ich würde das überhaupt nicht als schlimm empfinden. Ich würde mich freuen, wenn mir der Gastgeber oder der Koch in dem Moment dann sagt, hey, ich koche ohne Salz, salz mal selber für dich. Dann würde ich mich weniger schlecht fühlen, was ich gerade schon eben gesagt habe, dieses, ich nehme den ersten Happen und muss direkt nachwürzen, so nach dem Motto, du kannst ja gar nicht kochen, weil es schmeckt nach nichts. Das würde mir dann so ein bisschen diese Hürde nehmen, zum Salzstreuer zu greifen, wobei das natürlich auch schon ein klares Signal ist, wenn der Koch selber Salz auf den Tisch stellt, dass es völlig okay ist zu salzen, weil sonst brauchst du es nicht auf den Tisch stellen.
Ja, ja. Ich bin sehr froh, das zu hören. Ich koche tatsächlich auch sehr gerne stattdessen, also das sind keine Gewürze, aber mit Beilagen, mit Zutaten, die ich fast immer irgendwo reingeknallt habe, weil die so lecker für sich sind und dem Ganzen immer noch so eine schöne Note geben. Also zum Beispiel der Klassiker natürlich, Knoblauch ist kein Gewürz, ist mir klar, aber bringt eine Note rein, finde ich, die immer so, oder auch Thymian, Rosmarin, alles keine Gewürze. Ich sag's nochmal, dass die Leute wissen, er ist nicht völlig dünn.
Ja, doch, fällt aber schon irgendwie auch unter Gewürze, oder? Man, damit würzt man Essen, für mich ist das ein Gewürz.
Aber
auch wenn nicht im klassischen Sinne, aber.
Wenn du jetzt einen Balkon hast und da ist ein Rosmarinbäumchen, sagst du ja nicht, ich baue hier Gewürze an.
Nein, aber ich würze Touché. Damit mein Essen.
En contraire. Naja, das ist das. Noch zu dem Salz, weitere Frage, auch aus Neugier raus. Du hast jetzt schon offengelegt, du bist versiert in der Welt des Würzens und auch der Arbeit mit dem Salz. Es gibt sehr viel unterschiedliche Salze. Ich laufe durch den Supermarkt oft und fühle mich in dieser Abteilung wie im Museum. Im Sinne von, ich habe hier nichts zu schaffen, nichts davon werde ich hier mitnehmen, darf ich nicht, gehört mir nicht. Aber ich gucke es mir gerne an, also die verschiedenen Salzpackungen, was es da so gibt, vom Himalaya bis hin zum Schwarzen Meer. Hast du ein Go-To-Salz? Und ich glaube, ich würde es parallel recherchieren und googeln, was du mir gleich sagst. Ich möchte mir das angucken.
Bin ich eine Basic-Bitch? Grobes Meersalz, fertig. Je nachdem.
Okay, tapp es wieder zu. Das kenne ich nämlich. Also.
Einfach wirklich ein grobes Meersalz. Für gewisse Dinge habe ich auch noch so ein paar Gewürzmischungen zu Hause, die auch überwiegend Salz sind, aber dann eben, ich habe so ein Avocado-Gewürz. Das ist überwiegend Salz, aber so halt ein paar Gewürze noch mit drin. Weil bei manchen Essen, wenn man das so extra nochmal drapieren möchte, auch das Essen, dann sieht es ja auch cool aus, wenn dann so grobkörniges Salz auch drauf ist und man nicht einfach nur Salz draufstreut, was dann gegebenenfalls einfach verschwindet und nicht sichtbar ist.
Ja.
Für sowas habe ich dann noch so, haben wir noch so ein paar Gewürzmischungen zu Hause. Aber ansonsten einfach grobes Meersalz in einen Salzstreuer und fertig. Ja.
Ich
hast du ein Go-To-Salz oder? Du salzt ja nicht.
Nee, wo warst du denn die letzten 20 Minuten?
Sorry.
Nee, ich habe gerade noch drüber nachgedacht. Es gibt, was ich ganz toll finde, das habe ich mal in einer Serie gesehen. Da gab es, war das eine fiktive Serie? Ich weiß nicht mehr. Köche, die haben sich so Eiskristalle genommen, also Eiskristalle, Salzkristalle, wirklich so große Brocken. Ich mache gerade die Fingerbewegung für großer Brocken. Haben dann die auf den Arbeitstisch da oder Arbeitsfläche gelegt und dann so mit dem Messer, wie so, als würden sie draufschlagen, sich so kleine Brocken rausgebrochen und dann nochmal die kleineren Brocken zerbrochen und dann kamen halt eben diese kleinen Salzkristalle raus, mit denen sie dann auch gekocht haben und das sah lecker aus. Also im Sinne von, es hatte so eine Rohheit, wo man dann denkt so, oh, dieses Salz wird wahrscheinlich besonders lecker sein. Findest du das Quatsch? Also ich finde, das könnte was mit dem Salz, auf jeden Fall aber mit dem Kopf was machen, wenn man das sieht.
Ja, ähnlich geht's mir ja dann auch mit diesen Gewürzmischungen, wo dann wirklich auch größere Salzkristalle drin sind und man sich das nicht einfach nur durch so eine Mühle jagt und das dann sehr klein auf dem oder in dem Essen landet. Das finde ich auch macht was, weil du dann ja auch in gewissen Momenten wirklich auf einmal so einen kleinen Salzkristall vielleicht auf der Zunge hast und das dann auch sehr salzig ist. Ich finde, dass das je nach Essen und je nach Aufwand, das ist dann ja schon auch ein bisschen die gehobene Schule, wenn du da irgendwie einen großen Salzblock hast, von dem du da deine Salzkristalle abschlägst. Da finde ich dann schon den ganzen Prozess des Kochens ist dann ja schon eine Art Wertschätzung, wenn man das auf sich nimmt und nicht einfach nur das gelbe, blaue Jodsalz nimmt und da ein bisschen was reinkippt, sondern wenn man diesen ganzen Prozess so ein bisschen auch zelebriert, weil das finde ich auch immer spannend am Kochen. Also ich koche jetzt selten so richtig aufwendig, dass ich da eine Stunde oder länger in der Küche stehe. Aber wenn, dann sind es ja auch Gerichte, wo mehr Aufwand betrieben werden muss und du auch Zutaten vielleicht einkaufst, die du sonst nicht immer so im Haus hast. Beispiel Bolognese, Lorbeerblätter ist jetzt nicht etwas, womit ich jetzt immer koche. Sowas kommt da aber eben rein, um das einzukochen. Und dann diesen ganzen Prozess, du gehst einkaufen, holst diese speziellen Zutaten, dann setzt du dich erstmal damit auseinander, wie das zubereitet wird, in welcher Reihenfolge und so. Das finde ich dann irgendwie auch schon das, was Kochen ausmacht. Und dann muss da natürlich auch Salz her. Da komm ich nicht drum herum.
Ja. Kleine Nebenstraße dieses Themas, die ich auch gerne noch mit dir kurz entlang spazieren möchte, weil es mich sehr interessiert. Wir haben ja schon gesagt, Salz kann man auch viel falsch machen und es ist auch schwierig, ehrlich gesagt, das hörte ich aus Geschichten, Salz nachträglich wieder aus dem Essen zu entfernen, wenn es versalzen wurde. Das ist ja dann überall quasi.
Ja.
Wie machst du das im Restaurant? Gab es mal im Restaurant einen Moment, wo du hast Essen zurückgehen lassen? Gerne auch wegen, es ist versalzen?
Ich habe schon Essen zurückgehen lassen, aber nicht, weil sie versalzen waren.
Was war mit dem Essen falsch?
Das war tatsächlich noch zu einer Zeit, in der ich regelmäßiger irgendwie auch mal ein Steak gegessen habe, weil ich es da noch geil fand. Mittlerweile ist es sehr, sehr selten. Da muss ich wirklich dann schon in einem Restaurant sein, was dediziert das sehr gut kann. Dann bestelle ich mir vielleicht auch mal ein Stück Fleisch, aber ansonsten irgendwie kann ich es nicht mehr so genießen wie früher, weil irgendwann dann ja auch so ich erwachsener oder älter geworden bin und das Bewusstsein für das, was ich da gerade esse, größer geworden ist und ich kann es immer weniger ausblenden. Aber in dem Fall war das es war kein Steakhouse, aber es gab schon überwiegend Fleisch auf der Karte und dann habe ich mir ein Stück Fleisch bestellt, was auch für meine damaligen Verhältnisse war es sehr teuer. Ich glaube, das hat vor 10-12 Jahren hat wahrscheinlich schon das gesamte Gericht dann irgendwie so 40-45 Euro gekostet. Also das war schon sauteuer und dann war es halt einfach lauwarm. Habe ich es zurückgehen lassen. Was haben sie gemacht? Sie haben es einfach nochmal in die Pfanne geworfen. Und dann war das Fleisch halt einfach nicht mehr medium, sondern einfach well done. Und dann hat es auch nicht geschmeckt. Und dann habe ich gesagt, Leute, so stelle ich mir es jetzt nicht vor, wenn ich ihnen sage, ich bestelle mir ein teures Stück Fleisch und gebe da so und so viel Geld für aus, dann könnt ihr das nicht einfach nochmal in die Pfanne hauen. Also da habe ich irgendwann mal ein Essen zurückgegeben. Aber ansonsten gehe ich jetzt auch nicht so oft auf einem Level essen, wo ich sagen, oder da bin ich ja auch nicht so penibel. Dann schmeckt es vielleicht einfach nicht so wie ich es mir vorgestellt habe, aber ich war sehr, sehr selten essen und dann hat es wirklich so gar nicht geschmeckt oder war versalzen oder ähnliches, dass ich zurückgegeben habe. Das ist wirklich, kann ich an einer Hand abzählen, in dem das der Fall war.
Dito, komplett gleich. Es gibt aber eine Situation, da war ich nicht betroffen, aber ich stand nebendran, da habe ich kurz überlegt, wenn das jetzt meine Portion wäre, wie würde ich damit umgehen? Kann ich ja hier noch kurz als kleines psychologisches Testmodell hier präsentieren, wie wir alle darauf reagieren würden und es wirklich passiert. Das ist noch gar nicht so lange her, vor ein paar Tagen war das. Ich will die Institution nicht nennen hier in Hamburg, weil eigentlich ist es dort ganz toll. Aber da stand ich dann da an dem Bestelltischchen da. Also es war eher so imbissartig und die Person neben mir bestellte sich einen ganz normalen Burger einfach nur und sagte ganz laut und deutlich, aber ohne Mayo bitte, so, also auf dem Burger. Ja. Und dann hat die Person es auch gehört, die da arbeitet, hat da auch genickt und so, alles klar, aber es war auch viel los, war im Stress und so weiter und hat dann in diesen automatisierten fast schon Prozessen hier Salat und Zwiebeln und all das, hat auch aus der Bewegung heraus, weil das so im Muskelgedächtnis drin war, auch Mayo auf dem Burger gemacht, so, bemerkte den Fehler, die Person, die das zubereitet hat. Und ging dann mit dem Patty, mit dem Fleischpatty, auf dem die Mayo war. Und das, also habe ich noch nie gesehen und ich habe Angst, dass ich das jetzt so entgeistert erzähle und es einfach kulinarischer Standard ist, aber ging mit dem Patty neben dem Grill zu einem Waschbecken und wusch unter fließendem Wasser die Mayo vom Patty, nahm das Patty dann und schüttelte das einmal so durch, damit das Wasser abtropft und legte den Burger-Patty auf den Burger, machte den Deckel zu und sagte so, 4,50 oder was. Und ich stand
viel Spaß.
Schönen Tag. Und ich stand da und dachte mir, okay, wenn das jetzt meiner wäre, was, also wie würde ich damit jetzt umgehen?
Hatte ich noch nicht die Situation, gutes Beispiel dafür, dass eine offene Küche nicht immer vom Vorteil ist, wenn du siehst, was die da anstellen, aber ich glaube, mir wäre so ein bisschen nicht der Appetit vergangen, aber ich hätte irgendwas im Kopf gehabt, dass es weniger geil ist als vorher, weil irgendwie das soll ja auch heiß sein und unter Wasser kühlst du etwas ab und dann hätte ich das Gefühl so, ja, irgendwie ist es jetzt ja aber nicht mehr so frisch, wie frisch vom Grill und ja. Ich beiß direkt rein, sondern die, ja, hätte mich ein bisschen gestört, glaube ich. Nicht doll, weil ja. Es ja auch ein dementsprechendes Etablissement ist, wo ich jetzt nicht ja. erwarte, dass das die allerhöchsten Qualitätsstandards sind, was völlig okay wäre, aber ich hätte mich wahrscheinlich in dem Moment trotzdem gefreut, wenn ich es nicht gesehen hätte. Das glaube ich schon.
Ja, die Frau war das, glaube ich, die hat das dann auch mitgenommen, da hatte ich noch überlegt, oh, vielleicht ist sie auch allergisch dagegen, gegen Mayo oder so, keine Ahnung, und dann ist das auch nicht so geil, glaube ich, das einfach nur so abzuwaschen. Naja, jedenfalls, das war eine Situation, habe ich so noch nie gesehen, bin auch da wieder froh, weil wer weiß, ob das einfach Standard ist und du jetzt sagen würdest, hey, das macht man so in der Welt, in der auch gesalzen wird. Mir war das neu und ich war da auch ein bisschen, ich habe mich gefragt, wie ich damit umgehen würde. Ich glaube, genau wie du auch, ich hätte es genommen, mein Gott, aber
ja.
Da ist plötzlich was mit, was ich vorher nicht hatte.
Ja, aber die Entscheidung, dass sowas passieren kann, die ist vorher gefallen, indem man halt in den Imbiss geht und einen Burger bestellt.
Ja.
Da muss man dann mit sowas eventuell auch rechnen oder einkalkulieren. Und es ist ja eigentlich nichts Schlimmes. Es ist, glaube ich, wirklich eher so eine Kopfsache,
ja.
Weil vermutlich passiert mit dem Burger Patty in dem Moment gar nichts. Punkt.
So, ja. Ich glaube, in dem Punkt wäre ich bereit für mein Learning. Lutz, für das, was ich gelernt habe, außer du möchtest noch ganz schnell Nachfragen stellen, Irritationen aus dem Weg räumen, bin ich dafür da.
Ja, mich würde vielleicht noch interessieren, dadurch, dass du ja Irritationen bei Leuten ausgelöst hast,
ja.
Hat das was für dich geändert, dass du jetzt sagst, bei anderen Kochabenden, würdest du das anders kommunizieren oder würdest anders da heranleiten, die Person, damit nicht wieder so entsetzte Blicke kommen, dass du ohne Salz kochst?
Ja.
Oder ist es für dich jetzt einfach so, ich stehe dazu, ich koche ohne Salz und wer das nicht möchte, der soll nicht bei mir im Hause dinieren. Hat das was bei dir ausgelöst, dass du was änderst?
Also ich möchte ja wirklich, dass es den Leuten schmeckt, für die ich da was mache. Das ist mir sehr wichtig. Aber dann denke ich mir, ich habe immer noch zu sehr Angst, dann ein Mahl zuzubereiten und das zu versalzen, wenn ich das jetzt selber machen würde, dass ich immer noch dazu tendieren würde zu sagen, ey, ich koche wirklich ohne einfach und sage den Leuten dann hier, würze das selber. Jetzt ist nur die große Frage, wie ehrlich ich dann wäre, weil wenn ich jetzt sagen würde, ha, lustig, ich koche immer ohne Salz, ziehe ich so viel Aufmerksamkeit auf diese Irritation, dass dann Leute dann ewig drüber sprechen und dann ist das vielleicht komisch, dass ich vielleicht sagen sollte, wie du es ja machst, wahrheitsgemäß, oh, ich würze nur ein bisschen, würze gerne noch nach. Aber es wäre ja gelogen und das finde ich auch nicht cool. Also
ja. Ich habe noch eine Nachfrage.
Ja, okay. Ich glaube, ich würde nichts ändern an meinem Kochverhalten, aber ich würde, glaube ich tatsächlich, die Salzstreuer noch präsenter auf dem Tisch drapieren und wirklich sagen.
Jeder hat seinen eigenen. Um ganz deutlich zu machen, Salzen erwünscht.
Das finde ich nicht schlecht, ehrlich gesagt. Das klingt nach mir.
Ja, so ein kleiner, so ein Mini-Dinger.
Ja, jeder kriegt einen Salzkristall zum Dranlutschen. Wenn ihr schon das so geil findet, dann kriegt ihr auch die ganze Portion. Ich glaube, so würde ich es machen. Ich glaube, den Salzstreuer in Zukunft noch präsenter drapieren und einfach sonst nichts sagen dazu. Das ist mein Weg.
Ja. Ein kleiner Einschub zu kleinen Salzstreuern. Ich habe mal mit einer Person zusammengearbeitet, die auch, ich möchte das nicht werten und sagen, zu viel Salz fürs Essen verwendet hat, aber die Person ist da auch lustig mit umgegangen und weiß auch ganz genau, dass der Konsum an Salz auf jeden Fall überdurchschnittlich war. Und diese Person hatte zeitweise sogar einfach einen kleinen Salzstreuer am Schlüsselbund für den Fall, dass man im Restaurant das Essen nicht salzig genug findet, dass man selber, wenn dann keiner auf dem Tisch steht, einfach mal kurz nachsalzen kann. Und das finde ich eigentlich ganz smart, wenn man das selber von sich weiß und weiß, es schmeckt mir besser, wenn ich mehr Salz drauf habe, dann muss ich mir selber helfen. Finde ich gut, weil genauso gibt es ja auch diese Sriracha-Soßen als Schlüsselanhänger oder Maggi, kleine Nutella-Gläser und
wirklich?
Sowas.
Wirklich? Ich könnte eine kleine
Notfall.
Ketchup-Flasche mir überall mitnehmen.
Ketchup dann, weiß ich nicht, aber diese kleinen Sriracha-Flaschen gibt es auf jeden Fall als Schlüsselanhänger. Ja,
ich habe das Gefühl, man hat im Leben nur so und so viel Budget frei für so Absonderlichkeiten. Und ich habe das Gefühl, ich habe meins
ausgeschöpft. Ja,
ich kann
okay.
nicht, es half auch nicht, dass du gerade den Satz für mich beendet hast, weil es mir nahelegt, dass es tatsächlich so ist. Also ich glaube, wenn ich jetzt mir noch eine kleine Sriracha-Flasche an meinen Schlüsselanhänger dann ich glaube.
Ich finde, das macht es aber auch irgendwie ein bisschen aus. Und gerade wenn es auch in den eigenen vier Wänden, das ist jetzt ein falsches Beispiel dafür, aber wenn man sich so Krusch kann man sowas ja nennen, oder wie nennt man sowas noch, so Krams halt, wenn man sich sowas besorgt, um auch vielleicht in der Wohnung zu platzieren. Ich finde das immer, hat sehr viel Charme, weil da ist deine Wohnung ein gutes Beispiel dafür, genauso wie meine. Da stehen manche Dinge rum, wo Leute sich fragen, okay, warum? Was ist das und warum muss das hier stehen? Und dann ist es halt aber irgendwie so eine kleine Erinnerung, weil man das irgendwo gekauft hat. Und ich finde, das hat immer sehr viel Charme, dass ich erkenne, hier wohnen echte Menschen und das ist nicht irgendwie aus einem IKEA-Katalog eingerichtet, sondern man hat seine eigene Persönlichkeit in dieser Wohnung verewigt. Ich mag das sehr gerne und das ist ja auch so ein bisschen dann in abgewandelter Form so ein Schlüsselanhänger, wenn man einfach super gerne Salz mag oder Sriracha-Soße. Das finde ich irgendwie eigentlich auch ganz lustig.
Was ich mich jetzt direkt frage, schön, was du da erzählt hast, ich teile das nämlich genauso, was ich mich gerade noch gefragt habe und das recherchiere ich gerade, wo hat die Welt die Grenze gezogen, was man an Schlüsselanhänger dran machen darf, was Essen angeht?
Ach so, also, ich wollte gerade sagen, was Essen angeht, weil kennst du, wenn du an der Raststätte irgendwie, wenn das eine Toilette ist, wo du einen Schlüssel holen musst und die dann so eine Autofelge dranhängen haben und du auch denkst, okay, was Größeres habt ihr nicht gefunden? Du, ich hole dir mal kurz den LKW-Reifen und dann rollen die so den Toilettenschlüssel. Also was soll das? Ihren Schlüsselanhänger, okay, aber ich brauche da keine Alufelge am Schlüssel dranhängen.
Ja, das finde ich gut. Ja, also ich habe hier gerade auf einem großen internationalen Versandhändler tatsächlich auch ja, das fühlt sich aber schon strafbar an, ehrlich gesagt. Ein kleines Fläschchen mit Sojasauce gefunden, Salatdressing und Honey Mustard.
Und Maggi? Gibt's da auch Maggi? Ich glaube, das habe ich auch schon mal gesehen.
Ich glaube, ja. Das wäre, glaube ich, sehr naheliegend. Maggi ist ja ein Klassiker. Aber ja, Salatsauce am Schlüsselanhänger, Lutz, also das ist strafbar.
Ja, das ist auch einfach Quatsch. Also am Ende ist es, glaube ich, immer eher für den Gag, als dass man sagt, ich brauche das einfach. Also abgesehen vielleicht von Salz, da hätte ich am ehesten noch unterwegs eine Verwendung für. Aber alles andere ist ja auch so ein bisschen Quatsch. Witzige Sache, die ich auch mal gesehen habe, ist ein Plastikbehältnis in Dreiecksform zum Zuklappen, damit man da unterwegs sein Stück Pizza reintun kann. Das ist ja immer nur einfach für den Witz und es ist ja nie wirklich praktikabel. Und deswegen Salatdressing finde ich auch eine Nummer zu doll. Maggi finde ich irgendwie noch witzig oder auch so eine Soße finde ich witzig. Alles darüber hinaus, stopp.
Es gibt doch auch die Tupperboxen in Bananenform.
Oh ja, oh Gott. Von Chibo sind die, glaube ich, sogar. Natürlich, aber bei Chibo gibt es auch Sprintfallschirme, dass du Sprinten üben kannst und dann hinter dir so ein Schirm aufgespannt ist, damit du Widerstand hast. Also bei diese Internet-Meme, so Best-of-Chibo-Artikel, ich finde es leider wirklich witzig, weil es so absurde Sachen sind. Ja. Und ich habe über zwei Ecken sogar mal jemanden kennengelernt, der in der Produktentwicklungsabteilung von Chibo gearbeitet hat. Und die meinte dann tatsächlich, ja, die Idee, hier die Kuchenform mit Probierstück, das war meine Idee. Kennst du die? Kennst du die für die Kuchenform mit Probierstück? Das ist einfach so ein rundes Ding. Und dann hast du aber noch eine so eine kleine Extra-Ecke, wo du dann auch den Teig reintust, damit du den Kuchen nicht anschneiden musst und schon mal deinen eigenen Kuchen probieren kannst. Und das ist einfach so dumm. Das ist einfach wirklich so dämlich. Aber so auch irgendwie süß. Irgendwie ist es auch süß.
Ich habe so wenig Hoffnung für uns als Menschheit einfach.
Ja. Ja, Chibo, einfach Produktion für den Keller. Das ist einfach toll. Irgendwann landet das alles auf dem Dachboden oder im Keller.
Oder liegt mir auf so einem Stromkasten mit so einem Schildchen zum Mitnehmen oder so. Das ist der Kreislauf.
Ja, das ist der ewige Chibo-Kreislauf. Aber lass uns bitte nicht weiter. Wir sind selber beide zu deutsch, um Witze über Chibo zu machen. Das ist alles auserzählt. Auch wenn es immer noch Potenzial hat, einfach wirklich lustig zu sein. Weil manchmal muss man einfach in so eine Chibo-Filiale gehen und gucken, was es so für neuen heißen Scheiß gibt. Es sind wirklich sehr wilde Sachen. Eine Sache, die mir noch eingefallen ist, die ich dich fragen wollte. Thema Salz generell. Wie machst du es denn, wenn du unterwegs bist oder eingeladen bist und selber merkst, hey, das Essen könnte ein bisschen Salz vertragen? Also ist das Trauma, das ist jetzt sehr übertrieben gesagt, Trauma,
schon richtig,
ist schon nachhaltig beeinflusst. dass du grundsätzlich dein Essen nicht salzt oder ist es nur, wenn du für andere kochst?
Nee, das Tolle ist ja, dadurch, dass ich jetzt nie mit, also wirklich nie dann mit Salz gekocht habe, ich für mich gibt es kein zu wenig Salz, also diesen Teil der Skala, den gibt es nicht. Ich esse das einfach, ich finde es halt einfach dann lecker. Mir würde eher sowas auffallen wie, oh, ich hätte hier gerne noch so einen geilen Knoblauch dran oder so, das ist dann sowas. Mhm. Und für zu viel Salz, ich glaube, niemand in meinem Freundeskreis kocht so schlecht oder lässt so versehentlich den Salzstreuer ins Essen reinfallen, dass sowas schon jemals passiert wäre. Ja. Und im Restaurant, ehrlich gesagt, auch noch nicht. Da bin ich dann eher auf diesem Ende und sage so, oh, also wenn es normal schmeckt, vielen Dank, nehme ich. Auch wenn es so okay ist, nehme ich auch. Bei mir ist dann eher noch Potenzial zu Gruß an die Küche. Das ist ein Satz, den ich sehr gerne sage. Ich lehne mich dann zurück, als wäre ich so ein italienischer Papa und sage dann, ich weiß nicht, warum ich jetzt italienischer Papa gesagt habe, ich verbinde das damit irgendwie, und sage, und hau mir so auf den Wanst und sage, also, Gruß an die Küche. Das mache ich sehr
hast
gerne.
Du, also wirklich, hast du das wirklich schon mal gesagt?
Ja, tatsächlich, ja klar.
Ja, ich glaube, das habe ich noch nie gesagt. Also ich sage dann der Bedienung, das hat wirklich, ich sage meistens, wenn auf die Frage hat geschmeckt, sage ich ja, aber wenn es wirklich sehr, sehr gut geschmeckt hat, sage ich auch, es war wirklich, dann sage ich das wirklich ausschwänglich, ja, es hat wirklich sehr, sehr gut geschmeckt, sonst sage ich ja, aber lecker, Punkt, aber ich gebe es dann eher der Bedienung weiter in der Hoffnung, dass es auch irgendwie hinten ankommt, aber da ist mir es noch nie, ich habe noch nie die Idee gehabt, wirklich zu sagen, ja, bitte den Gruß an die Küche. Meinst du, das kommt da an oder ist es so, ja, ja, komm?
Ich glaube, wahrscheinlich nicht. Aber ich finde den Satz so schön, weil der drückt in meiner Welt, so begreife ich den, so benutze ich den, so eine Wertschätzung für diesen Prozess aus. Also das ist nicht einfach nur so magisch, tauchte dieses Essen hier auf, vielen Dank, Frau irgendwas, sondern man wertschätzt diesen Prozess und das finde ich eigentlich ganz toll. Das finde ich schön.
Das finde ich auch gut, weil in meiner Welt ist es relativ selbstverständlich, dass ich relativ häufig essen gehe und da vergisst man halt manchmal, dass da immer wirklich Leute in der Küche stehen, die sich abrackern, damit man was Leckeres zu essen bekommt. Das kommt manchmal wahrscheinlich wirklich ein bisschen kurz, weil so ein Leben in der Großstadt, es gibt sehr viel Angebot an Kulinarik und das nutze ich sehr gerne und da finde ich es eigentlich auch ganz cool, sich das anzugewöhnen, mal häufiger zu sagen, hey, das war jetzt richtig gut, Gruß an den Koch, an die Köchin. Eigentlich ganz cool. Mir ist eben noch eine Frage eingefallen. Die ist mir ganz zu Anfang eingefallen, als du deine Geschichte angefangen hast, aber ich wollte dich nicht unterbrechen, weil ich gedacht habe, die Frage kann man auch so oder so immer noch mal einschieben. Du hast gesagt, dass du das Kochen für dich entdeckt hast vor ein paar Jahren oder vor geraumer Zeit und das auch sehr gerne machst. Hast du ein Go-To-Gericht, wo du sagst, das ist à la Dom, das koche ich für besondere Personen oder halt einfach auch nur für mich, wenn ich das möchte?
Das ist eine sehr gute Frage. Also, mir fallen spontan zwei ein. Eins ist ein bisschen klassisch, das andere ist etwas, und da bin ich mir nicht sicher, aber in meiner Welt durchaus ausgefallen, ne? Weil ich es mir auch selber mal ausgedacht habe. Ich weiß nicht, ob es das da draußen einfach schon gibt und ich wusste es einfach nicht, aber ich fange mal mit dem Klassischen an. Das ist was, wo ich glaube, da können viele mitgehen, Flammkuchen, weil Flammkuchen ist was ganz Tolles, gerade auch für andere Leute. Du bist maximal flexibel mit der Zubereitung, also was für Zutaten machst du drauf? Du kannst auf die Leute eingehen, wenn du die Leute gut kennst, kannst du die Wertschätzung ausdrücken, indem du Sachen drauflegst, die sie gerne mögen. Kannst du jeder einzelnen Person, wenn du sogar so drauf bist, einen eigenen Flammkuchen machen mit Dingen, die sie gerne mag. Und das ist toll. Man kann sogar die Extrameile gehen und sagen, hey, ich habe den Teig sogar selber gemacht. Und das ist dann schon Bombe. Also finde ich, Flammkuchenteig nochmal selber machen und dann nochmal belegen. Das ist das klassische Wertschätzungsessen. Und dann gibt's noch was anderes. Und wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob es das da draußen schon gibt. Wahrscheinlich. Aber ist eine Kreation. Ich nenne sie immer unterschiedlich. Es gibt keinen feststehenden Namen. Ich glaube, der letzte Stand war die lustige Rakete. Und zwar ist die lustige Rakete folgendes.
Oh mein Gott.
Nein, nein. Also, es beginnt alles mit einer großen roten Paprika. Und ich meine die rechteckigen. Nicht die Spitzpaprika, sondern die großen rechteckigen roten Paprika. So. Die wird ausgehöhlt. Ne, das Innereien-Ding kommt raus. Aber die Paprika wird nicht geschnitten, sondern die natürliche Form des Behälters wird jetzt genutzt als kleiner Topf quasi.
Ah, ja.
Und in diesen kleinen Topf kommen dann Dinge wie angebratene Zwiebeln, Pilze, angebraten gerne auch, Käse natürlich, Brokkoli, fein geschnitten, kommt da alles rein, Sonnenblumenkerne und dann, wenn man richtig Bock hat und es Herbst ist, kann man noch oben verschließen, oh, ich fange ja richtig an zu geifern gerade. kann man oben noch verschließen mit einer weiteren Käseschicht und dann packt man das in den Backofen. Feta übrigens auch gern gesehen. Dann packt man das in den Backofen und lässt das nochmal hier da kurz sprudeln und dann holt man das raus und dann hat man wirklich diese fantastische Rakete, die man, da macht es auch Spaß, quasi wie bei der Kinderüberraschung. Du musst das erstmal so aufschneiden oder du löffelst, du kannst es auch quasi rauslöffeln. Und das ist ein Essen, das habe ich mir irgendwann mal ausgedacht, aber du hörst schon naheliegend, dass da schon mal jemand in der Menschheitsgeschichte drauf kam.
Ja.
Ach, das hast du zu schnell gesagt. Okay,
ich kenne das nicht so wie du, das ist eine sehr spannende Variante, aber ich kenne das als so in Anführungsstrichen Standardgericht, das habe ich schon häufiger gesehen, ist dann, da kippt man da rein, als wäre das so ein, irgendwie so ein Laster, Reis, Hack, so wie ein bisschen wie so ein Chili, dass man das in die Paprika macht.
Ja,
das ist eigentlich auch ganz lecker.
Ja, das ist ein schönes Essen. Dude, und die Frage, weil ich die Frage so schön finde, gebe ich doch direkt nochmal an dich zurück.
Ja, bei mir ist es die Bolognese. Ich habe das schon drüber gesprochen. Ich mag sehr gerne einfache Gerichte, mit sich bei einfachen Gerichten oder vermeintlich einfachen Gerichten, weil Bolognese ist in Deutschland schon irgendwie so ein Standardessen, das einfach sehr, sehr gut zu machen. Im besten Fall natürlich dann irgendwie noch mit frischer Pasta und nicht unbedingt die Standard aus dem Supermarkt, sondern wirklich frisch. Wenn man ganz verrückt ist, kann man die Pasta sogar selber machen. Das ist mir immer zu aufwendig, weil ich nicht die richtige Gerätschaft dafür habe, die dann auch irgendwie aufzuhängen und trocknen zu lassen und sowas. Aber mit frischen Nudeln, eine gut ausgekochte Bolognese, so dass es so ein richtiges Ragout ist und man eigentlich kaum noch das Hack merkt, sondern das wirklich einfach so ein Tomatenwulst ist, möchte ich es jetzt einfach mal nennen. Das ist eine Geschmacksexplosion, möchte ich sagen. Das koche ich sehr, sehr gerne ab und zu mal. Ist jetzt auch schon wieder länger her, aber jetzt, wo so wieder die dunkleren Monate kommen, werde ich safe mal wieder einen Topf Bolognese machen. Was ist dein Go-To-Flammkuchen?
Oh, alles Herbstliche. Süßkartoffel obendrauf, Walnuss, Pilze, Feta, Käse, Knoblauch und gern noch so ein bisschen Rosmarin am Ende drüber gestreut. Toll. Also sobald das so einen herbstlichen Geschmack hat, mega geil. Super geil.
Ja. Bei mir ist es tatsächlich einfach nämlich der Standard oder Ziegenkäse, Honig, Rosmarin. Das ist so ein bisschen leicht süßliche Variante, aber die, Flammkuchen. Wann essen wir Flammkuchen, Dom?
Mir tut richtig der Bauch weh, wirklich. Ich habe richtig Hunger. Wir müssen langsam zum Ende kommen. Also ich meine das ganz ernst, ich muss dringend irgendwann mal was essen. Das war ein schwieriges Thema für einen leeren Magen, aber ein tolles Thema für eine Hoppala-Folge. Also, boah. Okay, ich muss von meinem Learning noch berichten.
Lustige Musik.
Okay, sie begann fast schon zu früh, weil ich muss eigentlich noch kurz drüber nachdenken. Also, ich glaube, es sind zwei Learnings. Das erste Learning ist, ich glaube, zu meiner besonderen Beziehung mit Salz zu stehen, aber sie vielleicht nicht immer zu thematisieren, wenn Menschen dann da sind und deswegen lieber subtilerweise den großen Salzstreuer noch mehr in die Mitte des Tisches zu rücken. Das ist Nummer eins. Und Nummer zwei ist, dass man, egal wie klug man sich hält bei der Benennung von Eigenkreation, sich immer auch dessen gewahr sein sollte, dass dieses Essen wahrscheinlich schon mal irgendwo auf diesem wunderschönen Planeten erfunden wurde und einen anderen Namen trägt. Auch damit muss man, glaube ich, leben. Fien.
Weise Worte.
Ja.
Abgesehen von deinem Salzgate, was diese Folge sozusagen irgendwann mal ausgelöst hat. Hast du schon mal bei so einem Kochabend, wo du was zu essen vorbereitet hast, richtig was verkackt? Weil ich bin da tatsächlich so neurotisch, was Vermeidung von Fehlern angeht, wenn ich das mache, dass mir das noch nie passiert ist. Weil ich wirklich immer so penibel dann wirklich Schritt für Schritt jeden Schritt sehr, sehr achtsam durchgehe, dass ich das bisher abwenden konnte, weil das ist ja sau ärgerlich, wenn du dann irgendwie 1-2 Stunden in der Küche stehst und dann verkackst du was und dann kannst du einfach entweder von vorne anfangen oder du servierst Leuten Essen, von denen du selber nicht mehr überzeugt bist. Furchtbar.
Ja, ich positioniere mich immer bei der Herstellungskette beim gemeinsamen Kochen an den Punkten, bei denen ich mich am sichersten fühle, also vor allem Schneiden von Zutaten. Das ist was, wo ich denke, okay, kannst du nicht verkacken, also kannst du schon, gibt's viel Potenzial, aber das ist im Rahmen meiner Fähigkeiten, wo ich mir auch sehr sicher sein kann, das kriege ich auf jeden Fall hin, das mache ich so einfach, stell mich an die richtige Stelle des Fließbands.
Ja, ja. So hat jeder, so ist jeder ein kleines Rädchen so. Im Konstrukt des Kochens. Ja.
Toll, guck mal, gehen wir auf so einer großen Ebene hier raus. Ja, schön war's. Also, das war meine Erzählung. Sie verlief ganz anders als gedacht, nämlich mit viel mehr Anerkennung und Wertschätzung. Darüber bin ich sehr froh.
Moment mal, wieso hast du jetzt gedacht, ich stell dich hier bloß? Also du hast immerhin hoffentlich keine Wanderschuhe angehabt dabei.
Oh, ich habe, das ist eine andere Folge. Nee, um Gottes Willen, du hast vollkommen recht. Bei dir hatte ich nur das Beste erwartet, aber du bist ja auch so ein bisschen Repräsentant des Publikums und ich habe immer so das Gefühl, so wie du reagierst, reagiert auch die Welt da draußen und du reagiertest natürlich so wertschätzend und wohlwollend, dass ich mir denke, toll, alle saßen da draußen und dachten sich, ach toll, der Dom, ne? Also wirklich, mit seiner mit seinem Würzgeflashlein am Schlüsselanhänger. Einfach ein toller Typ, wirklich.
Einfach toll. Eine Virtuose in der Küche, die er nicht hat in seiner Wohnung.
Ja, anderes Thema. Gut, also, liebe Leute, ihr habt es geschafft. Wieder eine weitere MP3-Datei wurde bis zum Ende gebracht. Nächste Woche am Montag geht's weiter hier mit Hoppala. Und falls ihr neu dazugestoßen seid, herzlich willkommen. Es gibt noch andere Folgen, die bereits erschienen sind. Da könnt ihr euch durcharbeiten, weil genau das ist es, durcharbeiten. Und dann am Montag, wie gesagt, was Frisches für die Ohren. Wir freuen uns sehr und sagen Hoppala und tschüss.
Auf Wiedersehen.